Die einen haben gewarnt und die anderen haben gejubelt. Seit einem Jahr ist Cannabis in Deutschland legal. Und wir fragen uns, was hat sich seitdem eigentlich verändert? Das ist unser Thema heute hier beim Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Das Gesetz ist da, aber die Diskussionen, die haben nicht aufgehört. Cannabis ist seit April 2024 in Deutschland legal, jedenfalls in kleineren Mengen. Es war sicherlich eines der Gesetze der Ampelregierung, über die im Vorfeld am meisten gestritten worden ist. Gegner haben ja gewarnt, dass künftig viel mehr Leute kiffen würden und vor den Folgen, die das haben könnte, wurde gewarnt. Und Befürworter haben dagegen gehalten, dass man durch die Legalisierung den Schwarzmarkt eindämmen könnte und auch noch Geld verdient, mit den Steuern nämlich. Ein Jahr ist die Legalisierung jetzt her. Was lief denn gut, was lief schlecht und wozu gibt es überhaupt schon Daten? Meine Kollegin Lisa Bauer hat sich gefragt, was denn die Forschung jetzt so für ein Zwischenfazit zieht nach einem Jahr. Lisa ist Psychologin und Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Lisa.
Hallo Marc, schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Lass uns doch mal für den Anfang wiederholen kurz, was genau ist denn jetzt eigentlich erlaubt seit einem Jahr?
Ja, das Cannabis-Gesetz besteht aus zwei Säulen im Prinzip. Eine Säule, die erste Säule, erlaubt Erwachsenen den Anbau von bis zu 3 Pflanzen für den Eigenbedarf bei sich zu Hause und den Anbau in nicht kommerziellen Anbauvereinigungen. Und es dürfen bis zu 25 Gramm dürfen Erwachsene nun mit sich führen und zu Hause dürfen sie 50 Gramm lagern. Die zweite Säule des Gesetzes, die regelt, dass Modellprojekte in manchen Regionen entstehen sollen. Und das sind Cannabis-Fachgeschäfte, deren Verkauf wissenschaftlich evaluiert werden soll. In Hannover und Frankfurt soll das bald beginnen.
Okay, und wenn wir uns jetzt nochmal zurückversetzen in die Phase damals, da gab es ja viel Kritik eben an der Legalisierung aus verschiedenen Richtungen. Welche Argumente wurden denn damals nochmal vorgebracht?
Also Argumente für die Legalisierung sind, dass der Konsum in Deutschland trotz des Verbots in den letzten 10 Jahren stetig gestiegen ist. Also das heißt, die Verbotsregelung funktioniert irgendwie offensichtlich nicht sonderlich gut. Und dann ist es eben ein Argument, dass die erwachsenen Konsumenten nicht mehr kriminalisiert werden sollen. In Deutschland konsumieren rund 4,5 Millionen Menschen Cannabis. Das ist also eine wirklich große Zahl tatsächlich. Weiter ist ein Punkt, dass die eben die Möglichkeit haben sollten, Cannabis aus sicheren Quellen zu bekommen, also ohne Verunreinigungen. Und eine Hoffnung ist, dass der Schwarzmarkt eingedämmt werden kann und der Staat auch weniger Ressourcen in die Strafverfolgung von kleineren Delikten stecken muss.
Das ist jetzt mal so die Pro-Seite. Welche Kritik gab es denn?
Genau. Ein großes Risiko ist, dass die Zahl der Konsumenten steigen könnte. Cannabis ist eine psychoaktive Substanz und sie hat ein Abhängigkeitspotenzial und sie hat bestimmte Gesundheitsrisiken. Und wenn mehr Menschen konsumieren, ist natürlich auch denkbar, dass es dann insgesamt zu mehr Problemen im Zusammenhang mit der Droge kommen kann.
Und jetzt hast du für Spektrum der Wissenschaft mit Eva Hoch gesprochen. Die forscht seit gut 20 Jahren zu Cannabis. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was genau untersucht die denn?
Genau, also Frau Hoch leitet das Institut für Therapieforschung in München und sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Charlotte-Fresenius-Hochschule in München und auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Und sie interessiert sich dafür, wie sich der Konsum psychisch, körperlich und sozial auswirkt. Und sie forscht zu Cannabiskonsumstörungen, also wenn Menschen von der Substanz abhängig sind. Und sie berät zum Beispiel die WHO und auch die Vereinten Nationen zu dem Thema. Das Institut für Therapieforschung, das sie leitet, das führt zum Beispiel seit über 40 Jahren den epidemiologischen Suchtsurvey durch. Das ist eine Umfrage, die den Konsum von Alkohol, Tabak, Medikamenten und illegalen Drogen in Deutschland erfasst. Da werden alle paar Jahre Daten erhoben. Und auch kurz nach der Legalisierung 2024 hat sie dafür Daten erhoben mit ihrem Team zusammen.
Ja, und das ist spannend. Was weiß man denn jetzt so ein Jahr danach schon über Auswirkungen der Legalisierung in Deutschland und was denkt auch die Frau Hoch darüber?
Noch nicht so wirklich viel, muss man sagen. Es ist recht schwer abzuschätzen, was die Effekte sind, denn so eine Evaluation braucht recht lange. Und die Daten von dieser Studie, von der ich eben erzählt habe, liegen noch nicht vor. Frau Hoch hat auch andere Studien in dem Zusammenhang gemacht. Sie ist an einer großen internationalen Studie beteiligt, die den Konsum jährlich in verschiedenen Ländern erfasst. In den USA, in Kanada, in Neuseeland, Australien, Großbritannien und Deutschland. Und das Interessante ist, dass in manchen Ländern eben die Substanz schon länger legal ist. In manchen ist sie illegal. Und jetzt in Deutschland hat sich das Gesetz verändert. Und da hat sie auch letztes Jahr Daten erhoben, aber auch die müssen noch ausgewertet werden. Das sind große Mengen an Daten und sowas dauert immer eine gewisse Zeit.
Und was denkt die Frau Hoch jetzt zum Beispiel über die Legalisierung?
Die Legalisierung ist ja ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und Frau Hoch hat mir erzählt, dass sie ihre Aufgabe darin sieht, in diesem Spannungsfeld unabhängige Daten zu liefern, also den aktuellen Forschungsstand zu vermitteln und die Diskussion zu versachlichen. Sie und die Kollegen, mit denen sie auch in internationalen Studien zusammenarbeitet, die unterliegen keinen Einflüssen der Industrie. Das ist nicht trivial, denn bei dem Thema prallen verschiedenste Interessen aufeinander. Und man weiß aus der Forschung, dass industriegestützte Studien zu positiveren Effekten kommen und die Substanzen auch weniger kritisch einordnen. Und Frau Hoch hat vor über einem Jahr mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Brief an die Bundesregierung verfasst. Und darin hat sie appelliert, schon vor der Legalisierung mit der Evaluation des Gesetzes zu beginnen. Denn um aussagekräftige Schlüsse ziehen zu können, braucht es einen Vorher-Nachher-Vergleich. Und das ist leider nicht passiert. Also laut ihr gibt es in Deutschland keine Studie, die speziell dafür designt worden ist, das Gesetz zu evaluieren. Man hat erst ein Dreivierteljahr später damit begonnen.
Ja, welche Auswirkungen erwartet sie denn?
Sie geht zum Beispiel davon aus, dass der Konsum steigen wird. Der Konsum ist allgemein in den letzten Jahren schon gestiegen. Und man weiß auch, dass aus den USA zum Beispiel, da war es der Fall nach der Legalisierung, dass der Konsum gestiegen ist und dann auf einem höheren Niveau sich eingependelt hat. Zumindest bei den Erwachsenen war das so. Bei den Jugendlichen war das nicht der Fall. Es gab auch in den USA nach der Legalisierung mehr Einweisungen ins Krankenhaus wegen Überdosierungen und mehr Notfälle durch Vergiftungen bei Kindern durch Cannabisprodukte. Und zum Beispiel die Zahl der Strafverfolgungen hat aber in den USA abgenommen nach der Legalisierung.
Ja, es gibt ja, du hast die USA gerade angesprochen, schon Länder, in denen eine Legalisierung dann auch teilweise stattgefunden hat. Was kann man denn so allgemein sagen? Wie hat sich der Konsum da entwickelt, nachdem legalisiert wurde?
Genau, also von den USA weiß man das aus diesen Studien, dass es tatsächlich zugenommen hat. Also deswegen geht man auch davon aus, dass es auf einem höheren Niveau sich einpendelt.
Mhm. Und ein Ziel dieses Gesetzes war ja dann irgendwie auch die Eindämmung des Schwarzmarktes, ne? Also kann man dazu schon was sagen und gibt es da auch vielleicht aus anderen Ländern Daten, wie sich das nach der Legalisierung dann entwickelt hat?
Ja, in den USA und in Kanada ist der Schwarzmarkt für Cannabis nach der Legalisierung tatsächlich zurückgegangen. Er ist aber nicht vollständig verschwunden. Also meist entwickeln sich dann einfach zwei Märkte.
Ja, kann man sich irgendwie auch vorstellen, dass er nicht ganz dann verschwindet.
Ja, genau. Also das ist quasi auch Konsumenten gibt, die lieber das günstigere Cannabis konsumieren und nutzen und welche, die aber das aus sicheren Quellen haben wollen und dann vielleicht auch wissen, was die Inhaltsstoffe sind.
Ja, Thema Sicherheit ist ja auch immer ein großes, generell beim Thema Drogen. Wenn wir auf Jugendliche und junge Erwachsene gucken, ich habe da in den letzten Jahren immer öfter so Zahlen gelesen, dass die zum Beispiel immer weniger Alkohol trinken oder auch teilweise weniger rauchen. Oder dann gibt es wieder andere Sachen, wo wir sagen, die vapen jetzt oder so. Wie ist es denn mit Cannabis? Kann man da was darüber sagen, wie Jugendliche und junge Erwachsene sich da verhalten?
Ja, also es gibt eine Drogenaffinitätsstudie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und die hat auch 2023 Daten erfasst. Und da haben 8% der 12- bis 17-Jährigen haben laut dieser Studie schon mindestens einmal Cannabis konsumiert. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es 47%. Jetzt zum Vergleich zu Alkohol. Da haben in dem Alter 94% schon mal Alkohol konsumiert. Und bei den 12- bis 17-Jährigen waren es 63%.
Okay, also bei den 18- bis 25-Jährigen quasi doppelt so viele, ne? Wie schon mal gekifft haben.
Ja.
Mhm. Und trotzdem, Thema Jugendliche und junge Erwachsene ist ja immer auch die Frage der Risiken. Die sind ja teilweise, wenn ich es richtig verstehe, auch nochmal schwerwiegender. Was sind denn, vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, auch speziell die Risiken für jüngere Leute?
Ja, allgemein muss man zwischen akuten und langfristigen Folgen unterscheiden beim Konsum. Und direkt nach dem Konsum ist die Denkleistung beeinträchtigt. Also man kann sich weniger gut konzentrieren, man ist schlechter beim Lernen, beim Planen, beim Entscheiden, auch beim Autofahren. Und es kann zu Überdosierungen kommen, die in der Notaufnahme behandelt werden müssen, zum Beispiel zu Erbrechen oder zu einem sehr hohen Blutdruck. Dann, es stimmt, Jugendliche haben von vielen Dingen, die ich so jetzt erzähle, auch haben da immer ein höheres Risiko. Und man geht davon aus, dass es daran liegt, dass denn ihr Gehirn noch plastischer ist und die Gehirnentwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Genau, also Risiken, die mit dem Konsum verbunden sind, sind einmal, dass der Konsum Psychosen auslösen kann. Und da scheint es so zu sein, dass je häufiger und länger konsumiert wird und je höher auch der THC-Gehalt ist, desto höher ist das Risiko. Es gibt auch andere Zusammenhänge mit psychischen Problemen, zum Beispiel mit Depressionen, Suizidversuchen und Ängsten. Und beispielsweise ist das Risiko, eine Angststörung zu entwickeln, für Konsumenten doppelt so hoch. Man weiß aber noch nicht so richtig, woher diese Zusammenhänge kommen. Und es ist relativ komplex, das herauszufinden, weil da ganz viele Faktoren ja eine Rolle spielen können. Zum Beispiel kann es ja sein, dass jemand schon immer ängstlich war und die Droge zur Selbstmedikation nutzt. Daher ist es halt wichtig, dass da sehr viele gute Studien durchgeführt werden und auch Langzeitstudien, um da die Zusammenhänge genauer zu untersuchen.
Ja, stelle ich mir gar nicht so leicht vor, dann auch zu sagen, ne, es ist wieder so ein Kausalitäts-Korrelationsding wahrscheinlich auch, ne?
Genau. Ja,
richtig. Also tritt das zusammen auf oder tritt das eine auf wegen des anderen? Was kann man denn bei Cannabis zum Suchtpotenzial sagen? Das ist ja auch bei verschiedenen Drogen ganz unterschiedlich.
Ja, also es wurde lange umstritten, dass Cannabis abhängig machen kann. Es kann abhängig machen und es ist auch mittlerweile nicht mehr umstritten. Also es ist eindeutig. Man spricht von einer Cannabiskonsumstörung, wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, aufzuhören, obwohl der Konsum zu Problemen führt, zum Beispiel im sozialen und im psychischen Bereich. Jeder Fünfte, der je Cannabis ausprobiert hat, wird abhängig. Das Risiko steigt, wenn man früh beginnt, wenn man wöchentlich oder täglich kifft oder wenn man Cannabis mit einem höheren THC-Gehalt konsumiert. Und nach Schätzungen erfüllen ungefähr 22 Millionen Menschen diese Diagnosekriterien. So im Vergleich mit Alkohol nochmal, also 2023 war Alkohol der häufigste Grund, sich in eine ambulante Suchthilfe in Deutschland zu begeben. Aber der zweithäufigste war Cannabis. Also verschiedene Studien sprechen dafür, dass der dauerhafte Konsum schon auch langfristig das Denken beeinträchtigen kann. Zum Beispiel findet sich eine veränderte Konnektivität, also die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Hirnregionen, und eine veränderte Hirnaktivität bei anspruchsvollen Aufgaben, bei Menschen, die über eine lange Zeit häufig Cannabis konsumieren. So hat zum Beispiel eine 2025 erschienene Studie gezeigt, dass Menschen, die häufig konsumieren, aber eben nicht akut konsumiert hatten, trotzdem schlechtere Leistungen im Arbeitsgedächtnis hatten und auch eine reduzierte Hirnaktivität in bestimmten Regionen. Und die entscheidende Frage ist da immer, ob diese Einschränkungen bleiben. Und die Forschung deutet darauf hin, dass es durchaus sein kann, also dass es durchaus so ist. Aber es scheint so, dass die negativen Effekte reversibel sind. Also sprich, das Gehirn kann sich möglicherweise davon erholen, wenn jemand abstinent wird. Und es ist auch unklar, wie das bei Jugendlichen ist, denn deren Gehirn ist ja plastischer und es scheint so, als wären die negativen Effekte, die Cannabis so auf Gehirn und Körper hat, auch bei denen eben noch dramatischer.
Ah ja, spannend, okay. Jetzt geht es ja auch bei der Legalisierung viel um privaten Konsum, ne? Aber eine wichtige Säule, sag ich mal, in dieser ganzen Cannabis-Diskussion ist ja auch die medizinische Anwendung oder die Anwendung im medizinischen Bereich. Was wurde denn eigentlich nach der Legalisierung?
Also schon seit 2017 können schwerkranke Patienten, denen andere Optionen nicht geholfen haben, Cannabis über die Krankenkasse verordnet bekommen. Und durch diese neue Regelung ist es jetzt nicht mehr nötig, Betäubungsmittelrezepte dafür zu nutzen. Und was gut belegt ist, ist die Wirkung bei chronischen Schmerzen, bei Epilepsie und zur Appetitstimulation bei Krebspatienten. Da gibt es viele gute Studien dazu. Was bei anderen Beschwerden ist, die Datenlage, wie Cannabis da helfen kann, noch nicht so eindeutig. Und deswegen kann da auch keine Therapie empfohlen werden, zum Beispiel bei psychischen Störungen. Man darf auch nicht vergessen, dass es halt auch im medizinischen Bereich ein Abhängigkeitsrisiko gibt. Also eine Überblicksarbeit spricht davon, dass etwa ein Drittel der Patienten, die das zu medizinischen Zwecken konsumieren, auch eine Abhängigkeit entwickeln mit der Zeit.
Ah, okay. Ja, ich wollte auch gerade fragen, so wann ist das im medizinischen Bereich sinnvoll, ne?
Ja, es wird überwiegend bei Schmerzpatienten benutzt.
Und fand ich ganz interessant, auch in eurem Interview bei Spektrum, hatte ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt mit der Legalisierung gibt es ja auch einen Internethandel und das kann auch zum Problem werden, schreibt ihr. Wieso denn?
Ja, das ist eine neue Art des Marktes, die sich da etabliert hat und vermutlich auch, weil diese Anbauvereinigungen ja noch nicht so richtig gut funktionieren. Es gibt mittlerweile so um die 150 erst und nicht jeder selber anbauen möchte. Und jetzt haben sich so Online-Plattformen entwickelt, in denen Ärzte nach nur wenigen Klicks Cannabisprodukte verschreiben. Und das wird natürlich auch von Menschen genutzt, die das eben nicht nur als Medizin benötigen, sondern in ihrer Freizeit nutzen wollen. Also laut dem Bericht vom Deutschlandfunk ist es im zweiten Halbjahr, sind 52 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland importiert worden. Und das ist dreimal mehr als im gleichen Zeitraum ein Jahr vorher. Das deutet auf jeden Fall mal darauf hin, dass der Bereich gestiegen ist. Und Frau Hoch und andere Forscherinnen und Forscher kritisieren halt an diesen Plattformen, dass da Cannabis als Mittel gegen eine Vielzahl an Beschwerden angepriesen wird. Und es ist auch ein bisschen fraglich, ob das Werbung für ein Arzneimittel ist. Und das entspricht eben nicht dem Stand der Forschung, wie das da manchmal kommuniziert wird.
Okay, das wird also noch zum Problem. Und jetzt haben wir so ein bisschen Überblick bekommen von Fakten und Daten, die es so nach einem Jahr Legalisierung gibt. Tatsächlich ist es aber ja so, dass dieses Gesetz, das war nicht nur damals sehr umstritten, sondern ist es immer noch. Und wir haben eine neue Bundesregierung und jetzt steht auch das Cannabis-Legalisierungsgesetz wieder auf dem Prüfstand. Ne? Glaubst du denn, dass es wird wieder abgeschafft in nächster Zeit?
Ja, das ist sehr schwer abzuschätzen im Moment. Das weiß vermutlich niemand. Die CDU hatte vor der Wahl angekündigt, das Gesetz wieder abschaffen zu wollen. Und auch die Bevölkerung ist in der Frage sehr gespalten nach wie vor. Es gab eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse von März und da sind aktuell 55% gegen eine Rücknahme des Gesetzes und 36% dafür. Das Thema ist einfach sehr komplex und es müssen da viele Aspekte berücksichtigt und auch abgewogen werden, um eine möglichst gute Lösung für alle zu finden.
Ja, voll. Also klar. Und es spaltet eben dann doch auch. Das merkt ja jeder und jede vielleicht auch in eigenen Gesprächen mit Freunden und Bekannten. Wer nochmal nachlesen will und vor allem auch mal ein paar Argumente sehen will, für und wider, die das schön abwägen, dem empfehle ich das Interview, das Lisa mit Eva Hoch gemacht hat, der Forscherin, die wir anfangs angesprochen haben. Das findet ihr auf spektrum.de. Schaut da gerne nochmal rein. Und Lisa, dir sage ich vielen, vielen Dank für die Infos und dass du uns das erklärt hast.
Sehr gerne.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Seid gern auch nächste Woche wieder dabei. Kommenden Freitag gibt's wie immer eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.